Glaubt ihr, dass die Polizei in Hessen nochmal eine Choreo verbieten würde?
Ich glaube nicht. Also wie dumm kann man tatsächlich sein? Also sie sind auch nicht so erst seit gestern im Geschäft, oder? Dass sie was ankündigen, um dann wirklich zu glauben, dass alle HSV-Fans oder Fans, Fußballfans sagen, ja klar, dankeschön, wir machen natürlich keine Choreo. Also die kriegen das doch doppelte Breitstelle zurück, wie das
safe. Jetzt. Ja, wie es jetzt passiert ist.
Die haben also die Choreo verboten quasi zur Einordnung und dann hat der HSV gesagt, die Fans nicht mit uns. Dafür machen wir keine Choreo, sondern ballern 8 Tonnen Pyro in die Luft.
Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
War gestern eigentlich auf St. Pauli auch ein Choreo-Verbot? Nee, ne?
Wahrscheinlich. Nö, also
da hat man einfach nur so gezündet.
Laut das gehört zur guten Sitte bei Rostock.
Laut den Ergebnissen, ja, bei uns. Du mit deinem Rostocker, die musst du mal ein bisschen enger in die Hand nehmen.
Also ich weiß auch nicht, da soll ja auch Keramik geflogen sein.
Wo ja, hab ich gesehen.
Im Stadion ein Klo rausgerissen.
Eine Toilette, ja, ne?
Ja, ja. Also in diesem Sinne auch nochmal alles
gut Braun an den Ordner. Braun und weiß ist nur mein Klo. Ja,
aber trotzdem nochmal alles gut an den Ordner, den es da erwischt hat. Da hat ja ein Ordner auch die Keramik abbekommen. Gute Besserung, ja.
Aber bei uns schämt man sich manchmal für so Rostock-Fans.
Definitiv, definitiv.
Also, jeden Spieltag musst du sich
eigentlich schämen, oder? Ich hoffe wirklich jeden Spieltag, vielleicht klappt es ja diese 90 Minuten, dass sie sich mal benehmen. Aber egal ob auswärts oder zu Hause, es wird immer Scheiße gebaut und der Verein darf zahlen.
Ach, das
zum ist ersten Mal seit 2009 durften wieder Fans rein und man hat es gründlichst verkackt gestern.
Wie, sonst war keine Rostock-Fans?
Nee, die waren noch nie im neuen Pauli-Stadion.
Nee, wegen dritte Liga und letztes Jahr war ja Corona-Auflage noch, glaube ich.
Na gut, dann war abzusehen das erste Mal.
Da zeigt man sich von seiner besten Seite. In Bomberjacke und einem schönen Quadrat vom
Aber Frisur. Ist ja ein HSV-Podcast und kein Pauli-Podcast.
Wir haben uns ja auch gut präsentiert und da haben wir auf unserer besten Pyro-Seite.
Ne? Auf jeden Fall.
Aber ein paar Strafen gesammelt.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Wir sind hier in Bestbesetzung, Kai, Muchel, Bones, ich, Gato, wir sind da und analysieren heute in einer sehr coolen Folge den HSV, denn wir haben jetzt nicht das 80. Mal hintereinander gewonnen, wir sind, wie ich glaube, in einer spannenden Phase der Saison, es ist nicht alles... Es glänzt nicht alles und da werden wir heute mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Dann haben wir natürlich auch noch die Aufsichtsrat-Vorsitzendenwahl. Jansen ist zurückgetreten, da sprechen wir ganz kurz drüber und blicken dann noch gegen unseren Dieter, das nächste Duell. Der hat ja 1-0 glücklich gewonnen. Da blicken wir drauf, wie wir denn gegen Nürnberg gewinnen, ob wir jetzt 4-1, 4-0 oder 5-1 gewinnen oder ob ihr eine andere Meinung habt. Also hier ist wieder... richtig viel mit dabei und wir beantworten parallel eure Instagram- und Discord-Fragen.
Und wir würden euch gerne auch von ballorientiert unsere Analyse abspielen, aber leider haben wir hier technische Issues. Sie haben uns das geschickt und wir kriegen es nicht abgespielt. Ich versuche es nachher bei Instagram in einem Reel hochzuladen mit einem Standbild von whatever und der Analyse. Das versuche ich nachher, also wenn ihr nachher mal auf unsere Instagram-Seite schaut, dann könnt ihr dort die Analyse hoffentlich abspielen.
Ich habe Ersatz und zwar hat die Bild-Zeitung heute auch ein paar Zahlen zum Spiel gedroppt und da werde ich als Ersatz zu Ball orientieren, die es natürlich wunderbar machen und wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen professioneller als die Bild-Zeitung. Aber mal die Zahlen in den Raum werfen und anhand der Zahlen können wir mal diskutieren. Erstmal, wie habt ihr das Spiel geguckt? Es war ja Samstag, 20.30 Uhr. Ich glaube, alle von uns waren sehr verschieden unterwegs, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Ja, wir hatten ja kurz noch geschrieben, ich wollte eigentlich mit euch zusammenschauen. Da ich aber gerade unser Haus saniere, war ich bis 20.25 Uhr irgendwie noch auf der Baustelle unterwegs und habe mich dann schnell noch unter die Dusche geschmissen und lag um 20.30 Uhr im Bett völlig geschafft und habe mir das Spitzenspiel Darmstadt gegen den HSV angeschaut.
Wenn ihr uns jetzt bei YouTube zum Beispiel gerade anschaut, gibt es ja immer jede Folge bei YouTube, nehmen wir mit einer Kamera auf, wir schneiden nichts raus, so, weil wir eh nicht schneiden können. Seht ihr Muchel hier im weißen Bauarbeiterhemd, deine Hände
sehen aus wie Arbeitshände.
Ne? Arbeitshände, überall so ein paar Risswunden in Jogginghose, also Der Kollege hat auf jeden Fall die letzten Tage, Wochen das Haus gefühlt alleine hochgezogen. Da muss man sagen, Hut ab. Dementsprechend warst du auch nicht in Darmstadt, hast du ja letzte Folge schon mal erwähnt.
Kai, hab meine Tickets über unseren Discord-Channel bin ich sie losgeworden an zwei Leute, die jetzt glücklicherweise, da ich nicht nach Darmstadt konnte, dann mit meinen Tickets in den Genuss gekommen sind, dieses Spitzenspiel sich anzuschauen.
Bolt und Hoover?
In der Fankurve. Bones, wo hast du geguckt? Hast
ganz
du geguckt?
Entspannt auf der Couch.
Hast du mit deinem Nachwuchs ein bisschen oder
genau, konntest
du die abschütteln?
Doch, er ist erkältet, deswegen war ich zu Hause und der ist dann auch relativ zeitnah eingeschlafen, sodass ich das Ding in Ruhe für mich
so läuft.
Nervenaufreibend durchstehen konnte.
Ja, sehr gut. Kai, du hast, glaube ich, erstmal Tennis gespielt, ne? Irgendwie Punktspiel.
Genau, war ich den ganzen Tag heiß auf das Spiel und dann wurde es ganz eng hinten raus. Aber gut. Ja,
ich habe das Spiel bei einem Freund geguckt und es ist ja der Klassiker, ne? So Auswärtsspiele. Der hat halt irgendwie kein Sky. Ja. Dann waren wir erst 5 Minuten vor Anpfiff da und wenn du, irgendjemand hatte so einen Stick mit Sky.
Was lief doch auf Sport 1?
Ja, das haben wir natürlich nicht gecheckt, ne? Und also auf jeden Fall irgendwie
Sport
das 1? Geil.
Ich habe es auch auf Sport 1 gesehen, ja.
Ja, gut, da muss man sich tuschen.
Aber zum Beispiel nicht HD dann, ne? Das ist immer, ist immer irgendwie die verpixelten Männchen so.
Konntest du denn verpixelt sehen, ob der Ball im Tor war oder nicht?
Ja, war natürlich nicht drin. Aber es war ganz eng. Ich dachte auch, es gibt eine Tortechnik.
Nur in der ersten Liga.
Genial, gibt's nicht. Und also ich glaube. Es war also sehr, also wäre es ein Tor gewesen, hätten wir uns glaube ich auch nicht beschweren können. So, es war genau gefühlt genau 50-50. Aber ich habe technische Probleme dann, um die Story zu Ende zu erzählen. Das erste Tor habe ich auch auf dem iPad parallel geguckt. Es ist immer, man muss wirklich bei diesen technischen Dingen immer eine Viertelstunde einplanen. Irgendein Kabel, irgendwie WLAN, irgendwas ist da immer nicht so richtig mit dabei. Aber das ging ja gut los.
Ja.
Erstmal war Jatta nicht in der Startelf, weil Verspätung. Was sagt ihr dazu? Kai, du
konsequent.
Wirst wahrscheinlich sagen, typisch Tim Walter, ne?
Genau, es war ein konsequenter Schachzug von Tim Walter, weil er schon öfter betont hatte, dass ihm Pünktlichkeit wirklich super wichtig ist. Ich kann da nur jeden Uhrensponsor animieren, mal Tim Walter zu sponsoren, ehrlich gesagt. Da ist es wirklich glaubwürdig. Und dann kam natürlich schnell die Diskussion auf, ob das gerecht wäre, wenn einer ein Autorennen, illegales Autorennen macht und spielen darf und der andere zu spät kommt und nicht spielen darf. Und dann kamen aber auch alle relativ schnell zu der Erkenntnis, und ich glaube, es wurde fast auch irgendwo kommuniziert, dass das eine halt eine private Geschichte war, die ein paar Tage vorher war, und das andere war eine Geschichte, die unmittelbar mit dem Beruf und dem Spiel zu tun hatte und dementsprechend die Sachen so nicht zu vergleichen wären und das auch trotzdem noch konsequent wäre und geradlinig.
Also Muheim hat es ja auch mal nicht geschafft, weil er auf dem Klo fest saß. Und,
ja, da gibt's keine Ausreden mehr, Walter. Ne? Selbst wenn der Körper streikt und etwas raus muss, Pünktlichkeit ist das oberste Gebot bei ihm.
Manni Kaltz sagte in der Halbzeit auch noch ganz genau, sowas findet er konsequent und richtig und dass er da eine Linie fährt, also sehe ich genauso.
Er hat ja unter der Woche auch mehrmals betont, dass Jatta einer seiner Lieblingsspieler im Kader ist und das ist auch ein gutes Zeichen an die Mannschaft, dass selbst, sag mal, öffentlich ausgerufene Lieblingsspieler sich keine extra Dinge erlauben können, ne? Ja.
Also auf jeden Fall irgendwie dann doch goldrichtige Entscheidung, weil Königsdörfer kam für Jatta rein und wer macht das zur 105. Minute? Königsdörfer. Also vielen Dank, Jatta, dass du ein bisschen zu spät gekommen bist, damit Königsdörfer spielen durfte. Du hättest natürlich das Tor auch geschossen, Bakary, aber da stand es dann nach 5 Minuten 1-0.
Aber auch geiler Pass von Haier, dass er ihn so dann die Schnittstelle spielt, ne? Also das war richtig gut gemacht.
Haier hatte da Licht und Schatten.
Ja, Licht und Schatten.
Das war gut. Das einzige Licht, glaube ich, an dem Abend, was wir da gesehen haben.
Königsdörfer, muss ich auch ehrlicherweise sagen, war auch die einzige gute Aktion, die er hatte, ne?
Ja. Na gut, 1-0, Tor, mach ein Tor. Der Königsdörfer spielt leider in der Rückrunde so ein bisschen unter Wert. Also ich habe in der Winterpause ja noch gedacht, das wird einer der absolut Rising Stars werden und hatte da richtig gute Ansätze in der Hinrunde. Aber er hat sich ein bisschen zurückentwickelt. Also da können wir hinterher auch nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. So insgesamt kann man ja sagen, so von dem Spiel, also ich meine, die Geschichte ist schnell erzählt, ne? Also irgendwie Halbzeit und dann kriegen wir halt einfach hinterher noch das 1-1, aber so richtig überzeugt, würde ich sagen, haben wir in keiner von den beiden Halbzeiten, oder?
Kann ich mal kurz was fragen? Was hättet ihr an Jonas Davids Stelle gemacht bei dem Sprint? Mittellinie bis zum 16er? Hättet ihr da schon längst ihn umgegrätscht oder umgerissen und eventuell die Rote riskiert?
Genau die Frage habe ich mir in der Situation gestellt. Ich muss erstmal vorweg sagen, dass ich finde, dass er bis dahin ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und ich finde auch, um den Gesamtkontext einzuordnen, dürfen wir nicht den Fehler machen, wieder so diese Erwartungshaltung zu haben, dass wir als HSV den Tabellenersten, der eine überragende Saison spielt, irgendwie dominieren wollen über am besten noch 80 bis 90 Minuten und alles andere, außer ein klarer Sieg als bessere Mannschaft, wäre jetzt irgendwie zu wenig. Ich glaube,
sind
genau
zu Hause ungeschlagen.
Genau, ich glaube, genau diese Denke wäre jetzt das Einzige, was uns noch killen kann. Aber hab ich nicht so gefühlt, dass es so war, aber ging so ein paar Tendenzen in die Richtung. Und zu deiner Frage, Bones, ich finde, dass du völlig recht hast, dass egal, ob er ihn umgrätscht, eine rote, eine gelbe, ihm den Ball abnimmt, er darf ihn auf gar keinen Fall nach innen lassen. Das ist schon ein Fehler. Man sieht da auch, das geht ja nur, wenn der Gegenspieler einen Speed-Vorteil hat, weil er kommt ja von außen, er geht ja theoretisch einen längeren Weg und mit Ball an ihm vorbei. War jetzt auch ein frisch eingewechselter Stürmer, der 2 Millionen Marktwert, also für 2 Millionen gekauft wurde, also sicherlich auch ein Spieler mit entsprechender Qualität. Und ich sag tatsächlich, dass du in dieser Situation dem Spieler gar nicht so böse sein kannst, wenn er in der, das war glaube ich die 81. Minute, sich die rote Karte zieht. Also kann man machen.
Ja, ich hätte es nicht empfohlen. Also ich hätte gesagt, nee, zieh sie nicht irgendwie. Zumal der Ersatz jetzt ja auch nicht unglaublich ist. So, also da hätten wir schon wieder das nächste Problem. Ich glaube, mit ein bisschen besserem Stellungsspiel, wenn du dich so ein bisschen mehr in den Laufweg von dem Gegner stellst, dann ist das Problem gelöst. Aber ja, einfach ist es nicht, wenn du einfach ein bisschen langsamer
bist. Also ich glaube, David macht eine Sache falsch. Er stoppt einmal ganz kurz ab in dem Laufduell und kommt dann nicht wieder rein.
Aber auch nur, weil der andere auch das Tempo einmal verringert, ne? Also das ist, weil der andere gut
genau, und täuscht. Das ist genau dieser Moment, wo er den Antritt nicht wieder hinbekommt. Mhm. Und dann glaube ich, dass bei David auch im Kopf in dem Moment, er wird mit Sicherheit darüber nachgedacht haben, ziehe ich jetzt die Notbremse? Und der nächste Aspekt, den er sich dann gedacht hat, scheiße, wenn ich jetzt erstmal ausfall, weil 2 Spiele ist er auf jeden Fall raus, ist dann so einer wie Montero, der dann jetzt vielleicht keinen so guten Start hatte, aber vielleicht hast der jetzt 2 Spiele, wo er sich zeigt, wo Walter sagt, warum sollte ich den wieder rausnehmen, wenn er 2 gute Spiele macht? Also ich weiß nicht, ob die Spieler in dem Moment auch so denken, dass sie sagen, oh, vielleicht verbaue ich mir damit jetzt meinen Stammplatz, den ich jetzt gerade sicher habe, den ich ja vorher gegen Vuskovic nicht hatte. So,
Also ich sag auch mal so, aus Spielersicht, also jetzt als ich als Charakterspieler hätte jetzt den Sieg irgendwie so alles oder nichts und hätte mir die rote Karte gezogen. Ich finde, aus Trainersicht kannst du in der Videobesprechung nach dem Spiel dem Spieler jetzt keinen Vorwurf machen, dass er da nicht die rote Karte kriegt. Also das kannst du David nicht vorwerfen. Das Ziel muss ja sein, den Spieler fair zu stoppen oder irgendwie das Spiel offen zu halten, mit 11 Mann zu beenden. Und David hatte sicherlich auch das Selbstvertrauen zu sagen, selbst wenn wir einen fangen, geht vielleicht noch was oder vielleicht geht er gar nicht rein. Insofern, also einen Vorwurf kannst du nicht machen.
Nochmal, wir haben gegen den Tabellenersten gespielt, Darmstadt, die eine Bombensaison bisher spielen, also
seit 20 Spielen ungeschlagen, ne? Jetzt 21.
21 Spiele, ja.
Nichtsdestotrotz haben wir unser Spiel nicht durchdrücken können, ne? Also jetzt kommen nämlich die angekündigten Zahlen der Bild-Zeitung. Achtung, Achtung. Und die Bild-Zeitung schreibt folgendes: Der HSV hatte in Darmstadt so wenig Ballbesitz wie noch nie unter Walter. Der Wert von 46% liegt 12% unter dem eigenen Saisondurchschnitt. Also heißt, wir hatten weniger Ballbesitz als Darmstadt, und Walters Spiel ist ja eigentlich viel Ballbesitz. Das heißt, die Taktik ist auf jeden Fall nicht aufgegangen, und er hat ja auch gesagt, wir haben uns auf das Darmstadt-Spiel eingelassen mit den ganzen hohen Bällen, die gespielt haben. Und eine Zahl belegt das auch noch. Die Hamburger blieben deutlich unter ihrem eigenen Minuswert für gespielte Pässe. Der lag zuvor bei 329. Dieses Mal kam man lediglich auf 272 Pässe. Habt ihr das auch so gesehen während des Spiels, dass man da, ich sag jetzt mal, einen anderen Fußball?
Ja, ich fand's, man hat gesehen, dass Muheim und Haier, die beiden Außenverteidiger, relativ stark gepresst wurden von Darmstadt, und dass der HSV nicht über die Flügel sein gewohntes Spiel aufbauen konnte oder auch von Haier und Muheim keine Bälle in die Zentrale gekommen sind. Da ist es dann häufig so gewesen, dass der Ball einfach nur schnell rausgekloppt wurde, wenn dann wieder gepresst wurde, und Da konnte sich der HSV in der ersten Halbzeit zumindest gefühlt nicht befreien. Man hatte hier und da Lichtblicke, hat aber durch Freistöße, die man immer sehr unsauber ausgespielt hat, dass man danach immer relativ schnell einen Ballverlust wieder hatte und gegen einen neuen Darmstädter Angriff gelaufen ist.
Also was mir aufgefallen ist, dass es sehr körperbetont war, das Spiel. Also auch, dass der HSV sehr viel den Körper hat einsetzen müssen, war ich gar nicht so gewohnt bisher von unserer Mannschaft. Und was mir noch aufgefallen ist, Reis hatte auch irgendwie nicht seinen besten Tag.
Ja, mir ist, und da hatte ich im Nachhinein einen Hals auf mich selber, nicht aufgefallen, dieses, dass wir gar nicht, also dass wir weniger als 50% Ballbesitz hatten. Und zwar weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man mit Freunden Fußball guckt, die man vielleicht auch ein bisschen länger nicht gesehen hat, man konzentriert sich nicht so auf das Spiel. Und ich habe es während des Spiels gemerkt, dass ich einen Hals hatte, dass ich jetzt, wenn ich die letzten 10 Minuten mal zurückdenke und die Augen zumache, so und analysieren müsste, was passiert ist. Ey, konnte ich nicht, weil immer, man hat sich parallel die ganze Zeit unterhalten. Und dann habe ich gedacht, ey, nächstes Mal, man muss die Spiele eigentlich wirklich alleine vom Fernseher gucken. Oder so im Stadion konzentrierst du dich auch, aber...
Machst du auch nicht im Stadion.
Ja, aber da brabbelst du ja auch. Ich finde das auch ganz schrecklich, wenn jemand ankommt im Stadion und dann sagt so, ja, und sag mal, wie geht's dir beruflich? Alles gut? Und du guckst irgendwie gerade aus Richtung Fußball und dann sag ich ja. Mir so, ja, komm, lass mal später drüber sprechen. So, aber das irgendwie... Das merkt man, stimmt. Also merke ich schon, dass man kann ein Spiel so gucken, also so ein bisschen aufmerksam oder halt auch so nebenbei so ein bisschen geplätschert. Aber gut.
Wer wissen möchte, wie Gato die Spiele bei uns im Stadion schaut, geht doch mal auf die Loge auf Instagram und schaut euch die Videos an und dann könnt ihr gerne euch nochmal anhören, was er gerade gesagt hat. Oberkörperfrei, am Tanzen, Siataki.
Ja, das ist vorm Spiel, während des Spiels sitze ich da oberkörperfrei.
Ich habe ja einen ziemlich guten Blick auf die Loge. Ich werde das nächste Spiel mal während des Spiels auch mal ein paar Videos machen.
Ja, bin ich so viel dazu. Bin ich sehr gespannt. Was der Bild zeigt auch noch aufgefallen ist, die Fehlpassquote, die war doppelt so hoch wie sonst. Also das heißt, die Darmstädter haben da wirklich gut Druck gemacht und uns wahrscheinlich auch zu Fehlpässen gezwungen.
So eine Sachen fallen mir zum Beispiel eher auf, wenn ich im Stadion bin.
Aber ja, total.
Fällt mir sowas nicht so auf.
Total. Ich finde, im Stadion ist es viel, viel einfacher zu analysieren, außer man guckt wirklich alleine und nicht irgendwie auf dem Handy oder auf dem iPad oder man ist wirklich so alleine vor so einem großen Fernseher und sieht das. Aber ja.
Wenn man sich die Historie anguckt, hätte man auch schnell auf Unentschieden kommen können, denn ja. Darmstadt hat noch nie zu Hause gegen den HSV gewonnen und wie wir schon gerade gesagt haben, ist Darmstadt bisher ungeschlagen. Das heißt, der Rest, der übrig bleibt, ist ja
gut, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal.
das ist korrekt. Wie findet ihr momentan so die Situation des HSV? Also ich glaube, man kann das durch eine rosa-rote Brille sehen. Also man kann das halb voll sehen, die Situation gerade. Man kann das halb leer sehen. Wenn ich jetzt mal mit halb leer anfange, dann könnte ich sagen, von den letzten 3 Spielen, wir erinnern uns, das Spiel jetzt gegen Darmstadt, davor gegen Bielefeld, so nicht wirklich überzeugend 2-1 gewonnen und davor gegen Heidenheim 3-3, waren eigentlich nur eine von 6 Halbzeiten gut, das war die zweite Halbzeit gegen Heidenheim. Ansonsten haben wir in keiner Halbzeit so richtig überzeugt. Das wäre so ein bisschen, finde ich, so diese halb Glas, halb leer Mentalität, dass man jetzt sagt, so, also einen richtigen Flow haben wir nicht. Ergebnistechnisch noch alles in Ordnung, aber es sind so die ersten Vorboten von, man könnte vielleicht irgendwie in eine Krise schlittern.
Ich bin auch noch bei Glas halb voll, weil in der Hinrunde hatten wir nach 5 Spielen 9 Punkten, jetzt haben wir nach 5 Spielen 11 Punkte, also schon mal 2 Punkte besser als in der Hinrunde. Man hat jetzt schon 2 von den Top 4 oben weg, Heidenheim und Darmstadt. Jetzt kommen noch Paderborn und
Düsseldorf,
genau, ja. Und danach ist alles, also das Schwierigste hat man fast hinter sich und jetzt hängt es wirklich nur noch an einem selber, ob man die Kleinen da unten wieder wegfiedelt, ne?
Aber nächste Woche spielt doch
Heidenheim, Darmstadt gegeneinander und wenn du dann gegen Nürnberg zu Hause gewinnst,
dann hast du, ich muss mir die Tabelle eben mal aufmachen, dann hast du doch eigentlich,
wir sind jetzt 2 Punkte
vor Heidenheim
und 6 Punkte vor Paderborn.
Genau.
Soweit ich das jetzt.
Also wir könnten am nächsten Spieltag könnten wir auf 5 Punkte vor Heidenheim uns.
Vorausgesetzt Darmstadt gewinnt, ne?
Genau. Das wäre die beste Option, ne?
Ja.
Ja. Ich bin für Darmstadt rein tabellarisch, muss aber auch sagen, dass man konnte jetzt ja Heidenheim und Darmstadt perfekt vergleichen, weil wir gegen die gespielt haben. Wir haben die ja jetzt sehr intensiv beobachten dürfen. Und ich sehe da Darmstadt im Vorteil. Ich fand die stärker.
Ja, also unentschieden ist auch noch okay. Da werden natürlich 2 Punkte nur verteilt und nicht 3. ist die Frage so, also Darmstadt ist jetzt super stabil, die machen jetzt nicht den Eindruck, als wenn die nochmal irgendwie abkacken würden. Wenn man denkt, so, naja, hinten raus brechen die runter, dann würde ich sagen, ja, lieber unentschieden, aber so würde ich die Geschichte halt auch eher mitnehmen. Ich habe auch mal bei Instagram gefragt, nach eurem Gefühl, habt ihr gegen Nürnberg ein gutes Gefühl? Und die Abstimmungsmöglichkeiten waren ja, gemischt und nein. Was würdet ihr sagen, ohne dass ihr jetzt raufschaut, wie haben die User von uns abgestimmt, ob sie gegen Nürnberg ein gutes Gefühl haben? Ja, gemischt, nein.
Ich sage 60% ja.
70% ja.
75% ja.
Und der Rest? Gemischt und nein?
Nein, hat keiner.
Ja, es ist 61% ja, also zwei Drittel, ein Drittel gemischt, also 32% und nein 7%. Also ich sag mal so, knapp 39, also 40% ungefähr haben gemischt und nein, so. Also das ist nicht völlig, völlig eindeutig mehr. Mm. Also ist ja auch nur vom Gefühl her so, ne? Die Frage ist ja, ob man gewinnt oder nicht. Da können auch viele sagen, ja, okay, die HSV gewinnt. Aber also ich bin grundsätzlich auch positiv, ne? Der Punkteschnitt, wir sagen ja immer, der Zweierschnitt muss stehen. Und der steht momentan, also wir sind 22 Spiele und haben 45 Punkte. Zweier Punkteschnitt pro Spiel, wenn 44, also da sind wir sogar drüber.
Irgendwo hatte ich gelesen, dass 95% der Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt nach 22 Spieltagen diese Anzahl an Punkte haben, wie wir sie haben, also 45, aufgestiegen sind.
Und die anderen 5% waren auch der HSV, die nicht aufgestiegen sind?
Das weiß ich nicht.
Nee, man muss schon sagen, Nürnberg ist schon richtig scheiße. Die haben ja jetzt gegen Sandhausen nur durch einen glücklichen Elfmeter gewonnen, glaube ich, am Wochenende. Die haben gar nichts angeboten zu Hause, die Deckings Premiere. Also das ist ein völlig beschissener, zusammengestellter Kader. Da können wir auch mal unseren Freund aus Nürnberg nächste Woche mal wieder anrufen, was er dazu sagt.
Da müssen wir eigentlich heute anrufen.
Heute anrufen, ne? Wollen wir es spontan mal machen?
Ah, ich glaube, der.
Also das muss ein Heimsieg sein. Alles andere wäre wirklich eine Enttäuschung gegen diese Mannschaft, die jetzt auch noch dieser Schleimer verletzt, eine tragende Säule im Nürnberger Spiel. Wenn du da keine drei Punkte holst, das wären dann wirklich zwei verlorene Punkte nächste Woche.
Ja, ich glaube, das Einzige, was mir Sorgen bereitet, ist dieser Hacking-Effekt. Neuer Trainer, hat gleich einen Dreier geholt, ist jetzt vielleicht eine ganz euphorische Woche bei Nürnberg, so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Aber ich muss auch sagen, es ist krass auffallend, 18 geschossene Tore, das ist so mit Abstand der schlechteste Wert mit Rostock zusammen. Yes. Also da muss der HSV eigentlich zu Hause die Oberhand behalten.
Wie viele Hütten haben sie gekriegt?
Nürnberg? Wenn alles normal läuft, aber es ist eben Fußball, ne?
Wie viele Gegentore hat Nürnberg schon?
32.
Ja. Mark S. schreibt uns, was wäre in der letzten Saison bei so einem Spiel gewesen?
Wahrscheinlich hätten wir es verloren. Der Klassiker.
Da hätte Hornzack den auch schon reingegrätscht, gegen den Innenpfosten. Ja. Denn der wäre direkt Trainer gewesen.
Ja, also das ist, ich glaube, das können wir jetzt nach jedem Spiel oder kann man ziemlich häufig die Saison sagen. Die letzte Saison hätten wir das Ding verloren oder hätten wir unentschieden gespielt. Nein, also das passt.
Gibt es sonst noch Fragen, die reingekommen sind?
Ja, unheimlich viele. Hier hat Birte DS noch geschrieben, würdet ihr unserem Sohn Robin, treuer Hörer, zum heutigen 17. Geburtstag gratulieren. Robin, alles Gute zum Geburtstag.
Robin, alles Gute, Happy Birthday.
Ja,
ja klar.
Das safe. Nehmert positiv, spielerisch aber und auch die Arbeit nach hinten. Mehr Einsatzzeit. Ist mir auch aufgefallen. Er hat ja auf der 10 gespielt und nicht wie sonst den Ersatz für Glatzel gemacht. Und ich war auch überrascht, wie ballsicher er doch ist und wie sehr am Ball was konnte. Nicht nur irgendwie der Vollstrecker vorne, der irgendwie reingrätscht und das den Ball reinmacht, sondern die Bälle hinten auch geholt.
Spielerischer Stürmer, ne?
Spielerischer Stürmer, genau. Also finde ich echt so eine Wundertüte. Ich bin mal gespannt, wie der so funktioniert, wenn der mal ein Spiel von Anfang an bekommt oder noch mehr Einsatz.
Den Gedanken hatte ich bei Katterbach auch. Da war jetzt 11 Minuten wieder drin. Auch das war wieder sehr solide Leistung. Also ich frage mich, warum nicht mal ihn?
Aber er war auf der ungewohnten Position, ne?
Für Haier.
Aber trotzdem gut gemacht.
Ja. Haier gelb vorbelastet und relativ früh nicht die stärkste Leistung gezeigt. Und dann wurde er...
Hatte er aber auch schwer gegen Ronsdahl. Ne, wie heißt er?
Ronstadt, ja.
Ein ehemaliger HSV-Spieler, ne, der bei uns in der Jugend war.
Hat eine richtig gute erste Hälfte gespielt,
gut, ja. Ja, aber also, wäre das für euch jetzt eine Option, Katterbach rechts hinten?
Ja.
Für Haier?
Wäre ein Schlag für Mikkel Bronxies, der gelernter Rechtsverteidiger ist, wenn er denn nur noch dritte Wahl auf rechts wäre, ne?
Ja gut, ist er jetzt ja schon, weil, also er hat ja Katterbach reingebracht und nicht Mikkel Bronxies gegen Darmstadt. Stimmt, ja.
Und es ist, wie es ist. Also ich finde Katterbach, ja, irgendwie finde ich ihn ganz cool, muss ich sagen. Mhm. Also der ist nicht schlecht. Ja, dann Muchel scrollt hier nochmal bei den Fragen rum. Wir haben noch
Paulenbacher schreibt, fängt jetzt der Hamburger Frühling wieder an.
Ja.
Ihr wisst, was damit gemeint ist?
Ja, weiß ich. Und das ist genau das, was mich so nervt, weswegen das Spiel gegen Nürnberg so wichtig ist. Wenn wir jetzt gegen Nürnberg patzen, ey, ganz ehrlich, du kannst doch auch mal verlieren. Also es kann ja keiner erwarten, dass wir jetzt die restlichen Spiele gewinnen. Wir müssen uns ja darauf einstellen, dass wir noch ein, zwei Spiele verlieren.
Ja, genau. Also
aber nicht gegen Nürnberg.
Nicht gegen Nürnberg. Und meinetwegen, genau. Darmstadt wäre jetzt zum Beispiel fair gewesen. Ja. Ne? So. Aber ich finde, selbst wenn du gegen Nürnberg verlierst, warum müssen dann alle schreiben und alle fühlen und alle signalisieren, jetzt kommt wieder die typische HSV-Krise so. Ey, dann hast du mal ein Spiel verloren, Mund abwischen, dann gewinnst du das nächste halt wieder. Also dieses Herbeireden von irgendwelchen Negativserien, oh, da habe ich richtig Schiss vor, dass die Spieler das verinnerlichen und dann irgendwie verunsichert sind.
Können wir so stehen lassen, denke ich. Ja.
Ich habe zwischendurch ein kleines Quiz für euch. Leider ist der HSV nicht involviert, aber ein Fußballquiz habe ich bei Kicker gesehen. Und zwar hat Kicker geschrieben, die Bundesliga ist Experte im Überwintern. Seit der Einführung der Champions League 92-93 war keine andere Liga häufiger in der K.O.-Phase vertreten als die Bundesliga, als Deutschland. Und da ja gewisserweise Champions League dann doch irgendwie zu unserem Podcast dazuhört, die Frage, welche, könnt ihr mir die 11 Teams nennen, die seit der Einführung der Champions League 92-93 in der Champions League überwintert haben in der K.O.-Phase? Das heißt, im Achtelfinale, also die wurden in der Gruppenphase Erster oder Zweiter.
Bayern?
Ja.
Dortmund?
Korrekt.
Leverkusen?
Ja.
HSV auch?
Nee, die waren rausgeflogen in der Gruppenphase.
Ja, eventuell.
Die waren, aber genau. Wolfsburg hat es geschafft.
Wolfsburg, ja.
Wolfsburg.
Warte mal, hast du Leverkusen schon genannt?
Habe ich schon genannt. 11 Mannschaften, sagtest du?
Ja. Alles abgefahren.
Warte mal.
Leipzig? Haben wir schon?
Nee, gut, Kaio. 6 fehlen noch, ne?
Ja.
Schalke.
So.
Bremen. Gut.
7.
Come on, 4 schaffen wir noch.
Aktuelle Mannschaft als Tipp?
Freiburg?
Nee.
Ist nicht in der Champions League.
Wer ist aktuell, spielt in der Champions League? Das erste Mal in der
Union.
In der Champions League.
Oh, genau. Jetzt reicht's aber.
Ja, also hau die richtige Antwort raus.
Warte mal, wen haben wir noch?
Frankfurt?
Ja.
Richtig, aktuell das erste Mal in der K.O.-Phase. Damit haben wir den Rekord mit Frankfurt. Fehlen noch 3 Mannschaften und die sind nicht ganz
Köln?
Easy.
Nee.
Davon ist ein Zweitligist dabei. Hätte ich im Leben nicht erraten, muss ich sagen, keine Ahnung. Und 2, die in der ersten Liga sind. Einer.
Ein Zweitligist?
Ein Team von den beiden Erstligisten wurde in den letzten 10 oder 15 Jahren auf jeden Fall Meister. Und ein anderes Team ist ein Traditionsteam und eine Traditionsmannschaft und früher auch sehr gut gewesen schon.
Lautern mit Rehagel?
Lautern ist das Zweitligateam. Die waren 99 oder irgendwie genau. So.
Was ist mit Gladbach zum Beispiel?
Ey, was ist Lautern im...
Das war, wo sie mit Rehagel Meister wurden. Da sind sie im Viertelfinale an Bayern gescheitert.
Ja,
deutsches Viertelfinale.
Völlig was ist denn mit Bayern zum Beispiel?
Gladbach
war da und die letzte Mannschaft ist Wolfsburg.
Hatten wir schon genannt. Wer fehlt denn?
Dann Dortmund. Stuttgart.
Oh,
die hat nochmal eine gute Phase.
Stimmt, mit Magath, ja.
Er ist richtig abgefahren, ne?
Also die jungen Wilden.
Aber irgendwie ganz gut, dass es dann doch irgendwie so krass verteilt ist in Deutschland. Also der HSV kommt dann in HSV 2, 3 Jahren.
nicht.
Nee, nein,
Juventus Turin war damals noch
Gruppenphase geschafft, ja.
Und davor halt irgendwie in den 80ern war halt noch nicht.
Und dann waren wir nochmal mit Van der Vaart 2003 oder 2004, aber auch in der Gruppenphase als letzter rausgeflogen.
Das war gegen Arsenal, ne?
Genau. Mhm. Auch rausgeflogen in der Gruppenphase.
Stimmt.
War eigentlich immer besser.
UEFA Cup haben wir es bis ins Halbfinale geschafft.
Das war Fulham. Ja, das war Fulham.
Also, wo Petritsch noch trifft.
Und Bremen,
der Papierkugel.
Zweimal.
Ja. 2 Jahre in Folge sogar.
Genau. Ja. Das war das. Hey, Fulham, ich werde es auch nicht vergessen. Geiles Stadion.
Warst du da?
Ja.
Damals? Craven Cottage,
ja. Mit diesem Haus.
Ja, unglaublich.
Und zur Halbzeit haben wir geführt durch das Tor von Petritsch.
Genau.
Und wir haben ja schon so gejubelt, weil das Finale war ja
in Hamburg.
Daheim. Und ja, und dann schaffst du das dann nicht. Ey, das war echt.
Was habt ihr nach dem Spiel gemacht? Direkt zum Flieger oder noch irgendwie euch die Birne weggesoffen?
Erstmal Rache.
Sowohl als auch.
Ja, geil, dass du da warst.
Da bin ich echt alles gefahren. Also die ganzen UEFA Cup und UI Cup war ja geil.
Valencia, wo wir uns mit Dolda irgendwie noch qualifiziert hatten, ne?
Monaco.
Stimmt.
Urciceni, da Bukarest, also waren geile Sachen dabei. Mein bester Freund Nils, der den Podcast ja auch immer hört, hat mir eine Nachricht geschrieben: Wie kann es angehen, dass Darmstadt ein neues Stadion baut oder ein neues Stadion gebaut hat mit einem Fassungsvermögen von 17.000 Plätzen? Da baust du ein neues Stadion und haust nur ein Stadion nur mit 17.000 Plätzen raus.
Ist das überhaupt dann Erstligatauglich? Oder?
Du brauchst 15.000
Plätze. 15 und durchgehende Tribünen ist die Auflage,
genau.
Was hatten die vorher? 8 oder was?
Keine Ahnung.
18.000 wahrscheinlich.
Wellenfalltor, aber ganz ehrlich, wenn du ein neues Stadion baust, dann baust du doch mehr als 17.000.
Ja. Zumindest 25 oder so, ne?
Whatever, keine Ahnung. Also weiß von euch auch keiner, warum das so ist. Nee. Also wenn jemand von unseren Hörern das weiß, schreibt uns das gerne mal bei Instagram, warum man ein Stadion baut und dann nur mit 17.000 Plätzen.
Es ging erstmal los, dass ich googeln musste, wo Darmstadt liegt.
Ja. Bei Frankfurt.
Ja.
Das kriege ich schon noch hin.
Ja.
Aber der Gästeblock soll auch unmöglich sein. Also ich habe Videos gesehen, die uns Leute geschickt haben, wo du hinter so einem Pfeiler sitzt, also wirklich einen Platz. Da sitzt du direkt hinter einem Pfeiler, musst du mal links und rechts vorbeigucken, damit du da
spielen kannst. Ja, das hat dieser Fanclub Straßenbande, glaube ich.
Straßenbande.
1887 unterstrich Straßenbande, wo die da auf einer Karte stehen, hatten sichtbehindert.
Ja.
Aber man sitzt genau vor dem Pfeiler, man kann gar nichts sehen.
Also 8 Euro haben sie gespart, ne? Aber bei Darmstadt sagt man immer, Darmstadt findet
Fand im Darmstadt. Ja. Das ist ein Fax aufs Darmstadt.
Also. Man muss aber auch schon mal sagen, was das Lieberknecht mit so einem kleinen Kackteam so rausholt, ist echt schon bewundernswert. Hat damals Braunschweig in die erste Liga gehievt, dieses Jahr eventuell Darmstadt. Also, das ist dann auch schon mal echt ein Chapeau auf die Arbeit mit so einem Kader.
Ja, definitiv.
Bei Instagram fragt noch Marlon, wie sieht es momentan mit dem Vuskovic-Fall aus? Nichts Neues, da gab es am Samstag in der Süddeutschen Zeitung einen sehr interessanten Artikel, den da können wir nächstes Mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, vielleicht gibt es dann schon mal was Neues, aber die Überschrift war, ich kann es euch schon mal verraten, Flecken, Schatten und Schmierungen, und die Süddeutsche ist jetzt keine Bildzeitung, also da war nur so, die Überschrift darunter ist, befand sich in der Dopingprobe von Mario Vuskovic ein künstlicher Blutbeschleuniger oder fügt sich der Fall in eine Reihe umstrittener EPO-Befunde? Im Verfahren gegen den HSV-Profi steht die Glaubwürdigkeit der globalen Sportanalytik auf dem Spiel. Also das ist so der Tenor, um da es da halt geht. Also das ist alles wohl sehr wischiwaschi, sehr wild und sehr subjektiv, vor allen Dingen auch, wie das alles ausgewürdet wird.
Plus dieser Gutachter, der jetzt irgendwie diese objektive Gutachter sein soll, der verzichtet darauf, eine C-Probe zu entnehmen, um sich selber ein Bild von der Probe zu machen. So, wo ich denke, naja, wenn du objektiv sein willst, musst du doch eigentlich dir selber erstmal...
Das ist alles also, totaler Humbug.
Also es ist wirklich ein Riesenskandal, da werden wir nächste Woche dann nochmal so ein bisschen... Ja, noch ein bisschen intensiver noch drauf eingehen, also was, das ist wirklich, also könnt euch den Artikel gerne auch mal durchlesen, wir posten den uns auch nochmal, das ist wirklich krass. Nürnberg, Kicktipp, Muchel, du hast das schon aufgemacht, du bist unter den Top 10.
Muchel?
Oh mein Gott. Siebter.
Wie viele Punkte hast du gemacht?
20.
Ich könnte ja kotzen, ne, ich habe
vier Plätze nach oben.
Ich habe erst Sonntag getippt, ey, ich kotze so.
Mann, ey. Oh, Kai, ey, jede Woche das
Gleiche. Ich war so gut drauf gerade.
Wie viele Punkte hat der Erste in eurer Gruppe?
277 in der ersten Gruppe.
Und 278 in der zweiten. Kati ist
gerade
Gesamtführende.
Genau.
Kati.
Tagessieg geht hier bei mir an Rothosen mit 24 Punkten in der zweiten Gruppe.
Und in der ersten Gruppe ist der Tagessieg...
Humörbombe.
Oder mit Humör, 25. Ja. Ruckmann 1887 und Humörbombe mit 25.
Und wir müssen uns langsam mal Gedanken machen über den Preis, ne? Also ich würde sagen, so ein Kasten Holsten, edel,
safe,
ist auf jeden Fall safe.
Ein Schal
ist auch safe, unser Europa willkommen HSV meine Frau Schal. Da werden wir übrigens nächste Woche auch nochmal verkünden, wie wir den nächsten verlosen. Wahrscheinlich nämlich live im Stadion, aber
Muchel schmeißt dann in die Menge.
Ja, das wäre eigentlich auch geil, ne? Wenn du irgendwie dich oben von deinem Balkon hinstellst und dann und dann gibt's dann wahrscheinlich wieder irgendwie Trikots oder so, ne? Da kriegen wir, denke ich mal, schon irgendwie was organisiert.
Ja.
kratze an den Top 100. Ich habe 7 Punkte gemacht.
Was gibt's? Ja. Ich muss sagen, lass uns doch nochmal, liebe Hörer, sag nochmal, was ist ein richtig geiler HSV-Preis oder so ein Geschenk, was man im Fanshop jetzt unbedingt bereitstellen muss? Da brauche ich mal eure Kreativität. Lass uns doch mal richtig geile HSV-Gimmicks nochmal einkaufen und
verlosen. Du willst was verschenken oder was? Ja. Achso, an die Hörer, oder?
An die Hörer, genau. Was gibt's da so richtig Geiles neben so einem Trikot, klar, aber was kann man noch so richtig, so Insider aus dem HSV-Fanshop?
Ich habe gehört letztens diese Uwe-T-Shirts, ne? Mit dem, die werden irgendwie überpreis gehandelt. Mhm. Kann das sein? Auf eBay, ja, ne? Mit der 9 oben drauf. Ich habe da 2 Stück, also vielleicht kann ich verlosen, scheiß drauf, ich verscherbel das Ding.
Und das Geld für einen guten Zweck.
Schnick, schnack, Alter, aber die haben nicht eigene Tasche. Nein. Ich sag mal, das ist aber auch schon getragen alles. Die sind ja alle original verpackt bei Uwe, die Geschichten. Aber irgendwie über 100 Euro
teilweise. Ja, also es ist wirklich richtig hardcore, ja.
Das Shirt ist aber auch ganz cool, muss man sagen. Dann gab's noch Aufsichtsrat.
Aus für Marcel Jansen.
Ja, Jansen.
Nur er ist nicht mehr Chef. Er ist, weil er am e.V. noch rumhängt, weiterhin im Aufsichtsrat vertreten.
Genau.
Richtig. Und Papenfuß ist jetzt Vorsitzender des Aufsichtsrats. Der war vorher im Präsidium, oder ist ja im Präsidium mit glaube ich, Wehmeier, Jansen, Papenfuß. Und
neben Jansen sind noch Stefan von Bülow, Markus Frömming, Henrik Könke, der ehemalige Kapo, Michael Papenfuß und Hans-Walter Peters in das Kontrollgremium gewählt worden.
Und die Frage ist jetzt, ist das gut oder schlecht? Also ich finde es gut, dass Jansen nicht mehr Vorsitzender ist, weil er war gefühlt damit ein bisschen überfordert, so oder so mit der Rolle des Aufsichtsrats. So. Der Tenor ist ja auch Präsident in Ordnung, aber Aufsichtsrat, you will see, und Vorsitzender wahrscheinlich schon gar nicht. Jetzt ist halt die Frage, wie ist Papenfuß? Wie macht er sich? Was ist das für einer? So, also da wird man die Zeit, wird es mal zeigen, was das für einer ist. Ja. Ich glaube, er ist so ein, was ich nur gehört habe, so ein kein Hardliner, sondern ein bisschen so Kompromisse. Er ist in der Sache auch jetzt nicht komplett anti-Kühne. Er ist aber also auch relativ sachlich so, aber jetzt nicht komplett Lager A oder Lager B, sondern auch relativ zielführend. Lass mal einen Kompromiss machen, lass mal reden, lass mal dies, lass mal das. Keiner darf dein Gesicht verlieren und so weiter und so fort. Also eigentlich ganz in Ordnung. Also es sieht nicht nach Stillstand und mega dem Stress aus. Würde ich jetzt mal so tippen.
Und er hat eine Glatze.
Wie Glatze?
Ja, das ist eine Glatze. Er hat eine Glatze. Das ist ja immer auch, sagt ja auch viel aus, ne?
Ja.
Ja, ja. Ich glaube, alle mit einer Glatze denken immer besonders viel nach, deswegen fallen die Haare aus.
Mann. Jeff Bezos von Amazon. Ja.
Ja, er lässt noch denken.
Ja. Ja, was haben wir sonst noch? Sonst sind wir eigentlich...
Was tippt ihr nächste Woche gegen Nürnberg?
Ja, ich bin ja mit meinem 4-0-Tipp gegen Bielefeld ein bisschen auf die Fresse geflogen. Aber nochmal, 4-0 gegen Nürnberg.
Ja, doch, ich glaube auch irgendwie... Ich glaube, wir haben die völlig auf der Pfanne.
Ja, also Nürnberg war so scheiße gegen Sandhausen. Also das kann
3-0.
Ich mir...
3-0.
Ja.
2-0.
Kai? Ey, wenn ich's wüsste, dann würde ich all mein Geld draufsetzen.
Ja, wir hatten ja das jetzt als 1-1 richtig getippt am Wochenende.
Ich sag tatsächlich auch 3-0. Also sorry, wir haben eine geile Offensive, die haben eine scheiß Offensive, die haben schlecht gespielt, wir spielen eigentlich zu Hause gegen überlegen. 3-0.
Oder ist das ein Spiel für Dieter, dass er da...
Nee, also wenn dieser Kader ist wirklich ein Haufen Gülle, da kannst du auch eine F-Jugendtruppe raufschicken.
Naja, aber was du mit so einem Kader immer machen kannst, ist dich hinten reinstellen und verteidigen erstmal, ne? Also damit muss man schon mal rechnen, dass die jetzt da nicht.
Ja, aber die machen ja überhaupt keine Angebote nach vorne.
Also nein, die werden auf jeden Fall auch nicht pressen, sage ich.
Nenad Horvatic schreibt ja, einer unserer Stammhörer, Ladehemmung von Glatzel macht mir Sorgen. Glaubt ihr, Glatzel trifft mal wieder
gegen Nürnberg,
macht mal wieder zumindest mehr als 1 oder 2 Torschüsse in dem Spiel?
Ist das gleiche wie letzte Woche. Da wird halt aktuell Königsdörfer und Dompe wirklich gut gedeckt in Manndeckung genommen, sodass keine Flanken kommen und Glatzel sich die Bälle im Mittelfeld teilweise abholen muss, weil von außen nichts mehr reinkommt. Und er hat jetzt wieder nur einen einzigen Torschuss in 90 Minuten. Also er wird leider durch die Flügelmanndeckung ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen aktuell.
Ich sag auch, also dass eher so Benes, Reis oder Dompe, Jatta so irgendwie gerade mehr am Drücker sind, was die Tore angeht. Ich glaube, dass auch Nürnberg so tief drin steht, da sind dann keine Räume, um da irgendwie vor einen Mann zu kommen und einen über die Linie zu drücken. Ich glaube, da wird eher so vom Schusskreisrand oder so ein Abpraller der zurückfällt.
Schusskreisrand?
Vom Strafraumrand, ja.
Das war die Hockeysprache.
Ja, gut. Wurden wir schon das ein oder andere Mal schon darauf hingewiesen.
Zu Recht, völlig zu Recht. Andere Sportart.
Ja. Ein Wort noch.
Hallo.
Heuer Fernandes.
Das sind zwei Wörter.
Ja. Ein Wort noch zu Heuer Fernandes. Hat, finde ich, wie findet ihr, hat er seine Sache gemacht?
Das, finde, was er machen musste, hat er gehalten. Also beim,
das, was er konnte, ne?
Was er konnte, ja. Die Gegentreffer konnte er, war er jetzt irgendwie, ja, mit Glück hättest du so einmal, aber das muss, also kein haltbarer
gewesen. Ich finde insgesamt auch in der Rückrunde jetzt wieder echt stark, muss ich sagen. Ich finde, ohne ihn würden uns viele Punkte fehlen, habe ich so das Gefühl. Und hat eine gute Entwicklung gemacht, der Junge. Wirkt jetzt so sehr konstant.
Ja.
Gefällt mir echt gut.
Ja, also ich kann auch hinter ihm einfach nur ein Haken machen.
Finde ich, war in der Vergangenheit nicht immer so. Hat echt nochmal zwei Schritte nach vorne gemacht.
Dann schauen wir mal, wie
und,
das...
Und einen Schritt zurück, damit er den Ball auf der Linie halten
konnte. Oh, in diesem Sinne, wow, das können wir so stehen lassen, um das Ganze hier abzurunden.
Ein Hexer, das war geil. Den muss dann auch erstmal weg, also viele geben da vielleicht auch schon auf oder haben nicht die krasse...
Ja. So geistesgegenwärtig überhaupt nochmal...
Also das war eine Glanztat, muss man schon sagen, ne? Also das war schon herrlich. Gut, dann
in diesem Sinne
drücken wir mal unserem Herzensverein...
Und Darmstadt die Daumen.
Die Daumen, ja...
Okay, dann nicht.
Ja.
We will see.
We will see. Also, nur der HSV.
Nur der HSV.